Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute ist Heiko Hauser unser Gast. Er ist Geschäftsführer bei Plan Secur und war davor viele Jahre für einen Versicherungskonzern tätig. Neben seinem Hauptberuf ist er ehrenamtlich engagiert und ist Ritter beim Johanniterorden. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Rexer, vielen Dank für die Einladung.
Jeder Gast haben Sie drei Werte mitgebracht, beziehungsweise drei Gegenstände, über die wir heute sprechen wollen. Und ich lasse Sie mal entscheiden. Was ist der erste Gegenstand, der erste Wert, über den wir uns unterhalten?
Tatsächlich ging es relativ schnell zu entscheiden, welche drei das denn sind. Und jetzt ist die Entscheidung, mit welchem wir anfangen, gar nicht so einfach. Aber ich habe mich für drei Gegenstände entschieden, die jeden Tag, den ganzen Tag bei mir sind. Weil Werte ja nicht etwas sind für Schaufenster, für die Galerie, wenn ich mal gut drauf bin, sondern eigentlich immer in uns sind und um uns sind. Und deswegen suchte ich nach drei Gegenständen, ohne die ich nicht aus dem Haus gehe. Und ich fange spontan an mit dem ersten Gegenstand. Das ist ein Schwarztee.
Oh, Sie haben immer einen Schwarzteebeutel dabei?
Ja, ich habe immer einen Schwarzteebeutel dabei.
Und wann wird der getrunken?
Morgens, mittags, abends, nachts. Also während andere Menschen ja zu 70% aus Wasser bestehen, würde ich bei mir einen relativ hohen Schwarzteeanteil vermuten. Und die Bewandtnis ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht spannend. Ich glaube, am Beginn war ich passionierter Großbritannien-Reisender und dort ist Schwarztee das normale Getränk und nur Kaffee auf Nachfrage erlaubt. Und das ist genauso in Friesland und, wo ich mich sehr wohl fühle im Urlaub. Heißt, für mich hat Schwarztee trinken, der Geschmack von Schwarztee, automatisch so einen kleinen, kurzen Stich Urlaub.
So eine kleine Auszeit vom Alltag.
Ja.
Sehr schön.
Und das kann ich tatsächlich in jeder Besprechung, in jedem Termin, in jeder hektischen Phase, tatsächlich auch so, wenn ich diesen Geschmack im Mund habe, bin ich automatisch mit tollen Erlebnissen auf mich sehr fokussiert und damit begleitet mich das durch den Alltag, ja.
Wann haben Sie damit angefangen, Schwarztee zu trinken? Gab es da einen spezifischen Urlaub, einen Aufenthalt?
Der erste Großbritannien-Aufenthalt war kurz nach dem Abitur, direkt nach dem Abitur. In den 80er Jahren als Briefmarkensammler, die haben einfach sehr schöne Briefmarken rausgebracht. Motiv sehr schön und ich wollte das live sehen. So ging's los. Und dann war es tatsächlich so, dass ich Jahr für Jahr immer wieder dort, wo ich endete, in der Grafschaft, wo ich fertig war, zum Flughafen zurück und im nächsten Jahr wieder dort ansetzend und dort weitermachend. Also ich bräuchte viele Jahre Deutschland, bis ich Deutschland so gesehen habe, wie ich ganz Großbritannien gesehen habe.
Ja. Sie sagen ja, das ist so eine kleine Auszeit für Sie. Warum ist das so wichtig? Ist das Leben so gehetzt? Ist das, wo Sie sozusagen, das ist so eine Bedeutung, weil es ein Gegensatz ist zu dem Rest, wie Sie durch den Alltag?
Tatsächlich ja. Also ich habe ein sehr eng getaktetes Leben. Ich versuche den Anforderungen, den Erwartungen, die auf mich zukommen, die in mich gesetzt werden, nachzukommen, eigene Bedürfnisse auch nicht hinten runterfallen zu lassen. Und da hilft es ab und zu, einen Moment der inneren Fokussierung zu haben. Und man sieht es so schön nach dem Essen, wenn die Runde Espressi bestellt wird und ich natürlich keinen Schwarztee mitbestelle, weil die sind ja fertig, da ist mein Tee noch nicht mal gezogen. Das ist einfach kein Getränk für Hektik. Und deswegen ist das eine Form der äußeren und letztlich auch inneren Ruhe, die ich ganztags mit mir mitbekomme, mitlebe und glaube, dass das etwas ist, was mir sehr, sehr gut tut.
Führt das zu besseren Entscheidungen, weil Sie da einfach nochmal einen Schritt zurücktreten in diesem Moment?
Es führt zu überlegteren Entscheidungen, nachdem man den Schritt zurück, ob das bessere Entscheidungen sind, das sehen wir dann nachher. Aber den Moment drüber nachdenken, bevor man die E-Mail schreibt, den Moment fokussieren, bevor man in den nächsten Termin geht, das hat schon enorme Wirkung. Also der vorbereitet in den Termin geht, innerlich vor allem vorbereitet in den Termin geht, hat gute Chancen, dass in diesem Termin vieles so läuft, wie man sich's wünscht und vorstellt. Das ist so.
Gibt es eine besondere Situation, an die Sie sich erinnern, wo ich gesagt habe, Mensch, da habe ich mir einen Schwarztee getrunken und dann habe ich mich ganz anders entschieden, als ich zuerst vielleicht gedacht hätte. Gabst du was?
Da gibt es mehrere geschäftliche, mehrere berufliche, da gibt es viele ehrenamtliche. Ich wurde aber auch einmal in Großbritannien aus einem jetzt noch schnell dahin, jetzt noch schnell dorthin, aus solchen Momenten rausgerissen, indem mir ein wildfremder Mensch angeboten hat, lass uns einen Tee trinken. Und mich da komplett von meinem Plan abgebracht hat. Und das war gut so, weil das erinnere ich mich heute noch. Hätte ich noch ein Herrenhaus mehr besucht oder einen Garten mehr besucht, an den würde ich mich im Zweifel nicht mehr so intensiv erinnern. Und beruflich ist es tatsächlich, hat es schon sehr viel geholfen, dass ich erstmal kurz meinen Tee machen musste, erstmal kurz meinen Tee trinken musste, bevor es dann wieder weitergeht. Also da gibt's viele Situationen, an die ich mich erinnere, die dazu führten, dass ich sortierter in den Termin gegangen bin. Und ich glaube, eine innere Sortierung ist etwas in einer immer hektischeren, immer kurzlebigeren Zeit, was uns allen sehr gut tut.
Ja, absolut. Absolut. Sie sind ja in der Finanzindustrie im weitesten Sinne tätig, aber auch ehrenamtlich. Hat das auch dazu einen Konnex? Ist auch das Ehrenamtliche sozusagen ein bisschen Auszeit für den Hauptberuf?
Also da ich das Ehrenamt schon viel länger jetzt habe als meinen aktuellen Hauptberuf, würde ich sagen, das eine bedingt das andere. Also ich glaube schon, dass ich in meinem früheren beruflichen Wirken im Großkonzern sehr davon profitierte, dass ich dieses Thema Mitmenschlichkeit, dieses Thema christliche Nächstenliebe mitbrachte aus dem Ehrenamt. Und jetzt in einer sehr werteorientierten beruflichen Umgebung glaube ich tatsächlich auch, dass die Werte sich sehr gut ergänzen. Also ich würde behaupten, ich habe Verantwortung im Ehrenamt, komme der sehr gerne nach. Ich habe Verantwortung im Hauptamt, kommt der sehr gerne nach. Beides profitiert voneinander.
Sehr spannend. Sie haben sicher noch einen zweiten Gegenstand für uns dabei, einen Wert.
Ich habe noch einen zweiten Gegenstand. Den trage ich schon viel länger mit mir, als dass ich Schwarztee mit mir trinke. Und zwar ist das ein Foto meiner Großmutter.
Oh, ah, wow. Das ist schon sehr alt, sieht das aus, ne? Das ist schon ein bisschen verblichen, richtig?
1992 gestorben. Also die Schwarzteeliebe begann 94. Von daher ist das tatsächlich definitiv älter und ist immer in meinem Geldbeutel und begleitet mich dadurch auch immer.
Warum ist Ihre Großmutter so wichtig für Sie? Oder was bringt sie mit für Ihr Leben?
Als ich geboren wurde, war meine Mutter Vollzeit berufstätig und hat erst, als mein jüngerer Bruder geboren wurde, auf Teilzeit umgestellt. Das heißt, sie war für mich die Ansprechpartnerin, wenn ich nach Hause kam, weil sie war die, die da war. Mit ihr habe ich auch sehr intensive gemeinsame zu zweit Urlaube verbracht in der ersten Zeit. Und deswegen ist viel von dem Wertegerüst, was mir wichtig ist, viel von der Mitmenschlichkeit, viel von dem Vertrauen, von dem ich profitiere, von dem ich lebe, das wurde gesetzt durch meine Großmutter.
Sehr spannend. Was hat sie Ihnen transportiert? Was gibt's für Erinnerungen an Sie, wo Sie sagen, Mensch, da hat sie mir echt einen Weg gewiesen in meinem Leben?
Also zunächst mal diesen Familiensinn und dieses Gefühl, bewirke doch da was, wo du es beeinflussen kannst. Wünsch dir nicht irgendwie Weltfrieden, den du selber nicht in der Hand hast, sondern guck doch vor deiner Haustür. Schau doch bei dir nach, was kannst du bewirken und was kannst du beeinflussen. Und das sind Dinge, die prägen mich bis heute. Also ich glaube, ich mache mir ganz oft zu wenig Gedanken über ganz großpolitische Wetterlagen, sondern schaue danach, was kann ich denn bewirken? Was kann ich durch mein Tun verändern, dass die Welt um mich herum ein Stückchen heller, ein Stückchen wärmer, ein Stückchen besser wird?
Was sind Beispiele dafür? Was haben Sie gemacht oder was machen Sie da?
Als ich begann, ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen, hatten wir alle 2 Jahre eine neue ehrenamtliche Einheit, die wir gegründet haben, weil wir einfach auf der Suche waren nach Dingen, was funktioniert in Deutschland richtig gut und was funktioniert nicht? Wo seht ihr logische Brüche in dem System, dass ihr sagt, da müssen wir irgendwie rein? Und das machen wir als Johanniter jetzt seit über 900 Jahren, dass wir versuchen rauszufinden, was funktioniert denn, lass laufen. Und was funktioniert, wo ist die Lücke? Und die lass uns doch füllen. Das ist mindestens am Anfang niemals kostendeckend. Und das ist immer, lass uns mal schauen, wo wir da hinkommen. Aber wir haben auch schon Ehrenämter mangels Nachfrage wieder geschlossen. Wir haben aber auch ganz großartige Ehrenämter ins Laufen gebracht, die wir uns vor 30, vor 40 Jahren noch hätten gar nicht vorstellen können.
Wie alt waren Sie, als Sie zu den Johannitern gegangen sind?
Als ich in den Johanniterorden kam, war ich 26.
Also Student oder schon junger Berufstätiger, würde ich sagen, oder?
Mit dem ersten Gehaltseingang bin ich in den Johanniterorden gekommen. Und da das im Jahr 2000 war, ist immer die Rechnung einfach, wie lange ich im Orden bin.
Praktisch, gut gewähltes Datum. Und was war das Erste, was Sie dort, das erste Problem sozusagen, das Sie gelöst haben im Ehrenamt? Oder was war die erste Aufgabe, die Sie da hatten?
Eine der ersten Aufgaben war für die Region Stuttgart, das Vorstandsmandat der Johanniter Unfallhilfe zu bekleiden. Das war eine Tätigkeit im Großkonzern, von der ich dachte, lass mich das mal machen, 3 bis 5 Jahre oder so, dann wird mich der Großkonzern sowieso woanders hinbringen und dann wird das, lange Rede, kurzer Sinn, ganz egal, was ich beruflich gemacht habe, dieses Ehrenamt habe ich bis heute, neben vielen anderen, aber das habe ich nie abgegeben und freue mich täglich, wirklich täglich daran, da Verantwortung zu haben. Eine der innovativen Ehrenämter, die mir da einfallen, ist tatsächlich ein Kriseninterventionsteam, was wir miteinander aufgebaut haben, heißt Menschen, die ehrenamtlich 7/24 für psychosoziale Notfallbetreuung da sind. Und es ist ein Einsatz pro Tag, den wir da haben. Und viele Dinge, mit denen Menschen konfrontiert werden, die sie nicht alleine verarbeiten können. Viele Dinge, über die man sich früher nicht so viel Gedanken gemacht hat. Der Mann mit dem Herzinfarkt kommt ins Krankenhaus und die Frau ist zum ersten Mal seit 38 Jahren alleine in diesem Wohnzimmer. Das ist medizinisch irrelevant, aber menschlich persönlich relevant. Und es ist auch für den Gesundungsprozess des Mannes im Krankenhaus wichtig, dass er weiß, dass seine Frau gut aufgehoben ist. Solche und ähnliche Dinge, da ist schon sehr, sehr viel in Sachen Mitmenschlichkeit gelungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
Ehrenamt ist ja was, wo man viel gibt, aber auch viel zurückbekommt, oder? Können Sie sich daran was erinnern, wo Sie sagen, Mensch, das hat sich so emotional ausgezahlt, das zu machen. Ist da irgendein Highlight aus dieser Zeit?
Tatsächlich ist ja die Währung, in der Ehrenamt bezahlt wird, Mitmenschlichkeit, Dankbarkeit, Vertrauen. Also deswegen, es gibt ja eine Bezahlung, aber eine andere Währung als die, die wir alle so allgemein kennen. Und tatsächlich gibt es da ganz viele Episoden dazu, wenn ein Schulkind über einen Schulsanitätsdienst zum Schulsanitäter wird und die Verantwortung hat, in der großen Pause mit der Verbandstasche das erste Pflaster zu kleben oder den ersten Verband anzulegen. Da sehen Sie die Dankbarkeit und den Stolz ja noch viel ungefilterter, als das ein Erwachsener tun würde. Und wenn diese Menschen dann über eine Johanniterjugend den Weg ins Ehrenamt oder gar ins Hauptamt finden, dann sind das Karrieren, die mich wirklich, wirklich stolz machen, weil dieser Mitmenschlichkeitsgedanke, der ganz zart begonnen hat, dann langsam aber sicher Fuß fasste und sich jetzt in einer großartigen hauptamtlichen Tätigkeit oder in einer verantwortlichen ehrenamtlichen Tätigkeit am Ende darstellt.
Ich möchte mal zurückkommen auf das Thema Zeit, weil das hängt ein bisschen zusammen auch mit Ihrem Tee. Sie nehmen sich ja nicht nur Zeit für den Tee, sondern eben auch für das Ehrenamt, gerade in so einem anstrengenden Beruf, in einer Branche, die sehr schnell ist, die sehr herausfordernd ist. Wie schaffen Sie das, sich da noch Zeit rauszuschaufeln für Ehrenämter? Und das ist ja nicht nur so ein kleines Nebenher, ne? Das klingt so, als wäre das auch durchaus mit viel Zeiteinsatz verbunden.
Also ich würde sagen, das sind sicherlich 6 bis 8 Stunden in der Woche, die ich dafür veranschlage. Ich glaube aber, beide Seiten profitieren voneinander. Also ich glaube, auch wieder das Thema rausnehmen und zurücknehmen, wenn ich nach 5 oder 10 E-Mails-Vorgängen, die ich hauptberuflich gemacht habe, zwischendurch für die Rettungshundestaffel kurz mich reindenke und aktiv bin, bin ich, glaube ich, schon komplett resettet wieder für den Nächsten, der da kommt. Weil das, was uns allen die Verantwortung tragen, ganz leicht fällt, ist, sich irgendwann so in den Tag rein zu vergaloppieren, dass man dem einen oder anderen nicht mehr gerecht wird. Also ich glaube sicher, morgens aufstehen und zu versuchen, das habe ich heute vor, das will ich heute bewegen und erreichen. Und gegen 17 Uhr festzustellen, die Liste ist noch unangebrochen. Die ist noch genau so da, wie sie morgens war, weil alles andere irgendwie kam und wichtiger war. Am Ende ist wichtig, schaffe ich denn auch die Dinge, die ich bewegen will, die mich vorantreiben, die mich auch gesund erhalten, bekomme ich die im Tag auch unter oder nicht? Das ist eigentlich die größte Herausforderung an manchen Tagen. Und da kann so ein Ehrenamt wirklich helfen. und meine Expertise als Geschäftsführer für eine Unternehmensgruppe, davon profitiert auf der anderen Seite auch mein Johanniter-Engagement wieder. Ich glaube, das ergänzt sich sehr gut. Und deswegen glaube ich schon, dass beides sinnvoll und notwendig ist, um mich auszumachen.
Mhm.
Und letztlich will der Finanzdienstleister mich haben als Person und da gehört das andere dazu. Und ich bin Vorstandsmitglied dort, auch in der Person, wie ich wirke. Und da gehört dieses Hauptamt auch dazu. Ich glaube, das ergänzt sich.
Und wie hat Ihre Oma das gemacht, dass sie Ihnen das vermittelt hat? Ich vermute mal nicht durch Vorträge, oder? Wie lebt man solche Werte vor? Wie macht man das? Wie haben Sie es empfunden?
Ich glaube, dass der große Wert ist, sich anfangs zurückzunehmen, zuzuhören, auf Situationen einzulassen, zu spüren, was da ist, zu spüren, was ist da gewollt, um dann zu überprüfen, sehe ich das auch so? Wenn ja, dann lass es uns doch machen. Wenn nein, lass uns mal drüber reden, warum wir da unterschiedliche Ideen haben, wo das hingehen könnte. Aber das Zeitnehmen, das Zeitlassen. Ich bin umgeben von Menschen, die für sich etwas erreichen wollen. Die stehen nicht morgens auf für jemand anders, die stehen morgens auf für sich. Die haben selber was vor. Und zu begleiten, das zu entwickeln, zu helfen, das auf Bahnen zu bringen, das ist etwas, was ich familiär gelernt habe, was mich prägt und ausmacht. Und ich glaube, das ist am Ende auch Ziel einer verantwortlichen Führung.
Absolut, ja. Das klingt wunderbar. Sie haben auch noch einen dritten Gegenstand für uns mit, richtig?
Genau, den habe ich direkt an mir. Das ist das Johanniterkreuz, was ich täglich und immer an jedem Sakko trage.
Wie viele haben Sie davon oder stecken Sie das immer um?
Ich habe mal ganz unschwäbisch mich entschieden, es ist zwar teurer, aber es ist deutlich einfacher, es nicht immer umzustecken, sondern mir einfach so viele zu besorgen, wie ich brauche.
Das klingt gut und sehr pragmatisch. Welchen Wert verbinden Sie damit, mit diesem Kreuz?
Also das Kreuz, dieses achtspitzige Kreuz als altes christliches Symbol, was auf die acht Seligpreisungen der Bergpredigt hinweisen soll, ist etwas, was wir immer in Herzensnähe tragen, was all unsere Helferinnen und Helfer, alle, die irgendwie für die Johanniter aktiv sind, immer auf der Herzseite tragen, dass der Abstand zwischen den Seligpreisungen, der Bergpredigt und dem Herzen nie zu groß wird. Das ist tatsächlich etwas, was mich prägt, fasziniert und was so eine Herzenswärme ausmacht, dieses Gefühl, immer begleitet zu sein, dieses Gefühl, nie allein zu sein. Ja, und ich bin der alleinige Geschäftsführer der Plansekur und ja, ich muss diese Entscheidung treffen, ich muss das unterschreiben. Ich mache es aber nie allein.
Mhm.
Und das ist ein für mich sehr tröstliches, sehr gutes Gefühl. Und ich würde sagen, christliche Nächstenliebe lässt sich auch so sehr pragmatisch zeigen und leben. Wer sagt, oh, das ist mir ein bisschen zu viel und sagt Mitmenschlichkeit, auch wunderbar. Aber wir sind sehr soziale Wesen und wir bewegen uns in einer Welt. Die sozialen Medien sorgen aber nicht dafür, dass die Sozialkontakte mehr werden. Also 2000 Follower, auf die kann ich mich alle beim Umzug nicht verlassen, sondern ich brauche die 4, 5, die wirklich kommen. Und da ist wichtig, dass wir uns da unseren inneren Kompass immer wieder bewusst werden und schauen, dass wir Antworten finden auf die Herausforderungen der aktuellen Welt.
Weil Sie gerade die sozialen Medien angesprochen haben, das ist ja mein Eindruck zumindest, dass es eher das Gegenteil bewirkt. Nicht mehr Freundschaft, sondern auch viel mehr Hass und Spaltung und eben gerade nicht gesellschaftliche Nähe, oder? Wie erleben Sie das?
Wenn Sie früher am Stammtisch in der Dorfkneipe irgendeine These rausgehauen haben, dann gab es 5 Menschen, die haben Ihnen zugehört, 2, die haben Ihnen widersprochen, aber die Reichweite war nicht groß und die gesellschaftliche Sanktionierung kam auch sofort. Und das ist natürlich jetzt eine andere, jeder kann alles schreiben, muss nicht fürchten, dafür irgendwie sozial belangt zu werden, direkt vor Ort. Und erreicht eine maximale Reichweite. Ich glaube, dieser technische Fortschritt, dieser Sprung sorgt eben dafür, dass unser zwischenmenschliches Verhalten da noch nicht Schritt gehalten hat. Da versuchen wir Schönheitsidealen nachzukommen, die KI gesteuert so niemals gelebt haben. Da sind wir aber auch dabei, politische Ansichten einem Riesenspektrum zur Verfügung zu stellen und müssen dafür nicht direkt irgendwie Verantwortung übernehmen. Und das ist mangelnde Verantwortung. Ich krieg keine Antwort auf das, was ich da tue, die mich jetzt sozial irgendwie belangt. Und dadurch haben wir eine Enthemmung erreicht, die vermeintlich der Ehrlichkeit dient, aber die nicht mehr kalibriert ist. Und ich glaube, wir verlieren dadurch ein Stück weit gesellschaftlichen Konsens. Und das ist genau das, was wir alle spüren. Und gefühlt gibt's doch ganz, ganz viele gefühlte Verlierer. Abgehängt, sozial isoliert. Wir haben doch nicht in gleichem Maß Gewinner. Und deswegen, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, geht mathematisch total auf, ist aber am Gesamtoptimum weit vorbei.
Ja, absolut. Absolut. Was kann man denn machen, um dem gegenzutreten? Hier liegt es auch ganz stark so, dass eben diese Mitmenschlichkeit gerade im sozialen Medienbereich absolut nicht da ist. Was können wir machen? Sie haben ja vorher gesagt, ich fand es sehr schön, diesen Gedanken, dass Ihre Großmutter gesagt hat, mach das, was dir nahe liegt, ne, wo du was verändern kannst. Können wir da was verändern?
Wenn ich jetzt sagen würde, nee, können wir nicht, dann hätten wir uns ja sozial ergeben. Logisch können wir. Wir müssen ins direkte Gespräch kommen miteinander. Also wenn ein Schulkind nur morgens seine Gleichaltrigen sieht und danach im Laufe des Tages eigentlich über Online-Formate oder Videogaming eigentlich gar keinen sozialen Austausch mehr hat, dann wird das verkümmern. Und wenn da dann auch noch Eltern ganztags arbeiten und, dann wird das sozial zu einer Isolation führen und zu allem, was daraus folgt. Ich glaube schon, da kann Kirche sehr viel machen, da kann aber auch Gesellschaft sehr viel machen. Und wir haben diese Corona-Jahre, wo wir uns sozial trennen mussten, physisch trennen mussten, auch ein Stück weit noch in uns. Also wir finden, ohne großes drüber nachdenken, ein Teams-Meeting, ein Zoom-Call genauso gut wie ein persönliches Treffen. Mhm. Und das stößt aber an seine Grenzen. Der Smalltalk ist nicht mehr da. Da wird nicht zwischendurch mal kurz in der Teeküche, da wird nicht mal kurz am Kopierer oder so. Das fehlt komplett. Und dann funktionieren wir, aber dann leben wir nicht. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, weswegen ich stolz und froh bin, dass ich für Plansico sagen kann, dass Menschen gerne ins Büro kommen, gerne miteinander in den Austausch kommen. Und das muss so attraktiv sein, dass es schöner ist, als am Küchentisch im Homeoffice zu sitzen.
Ja klar, beim Beruf oder ein berufliches Umfeld ist ja mehr als nur ein effizienzgetriebener Betrieb, sondern da geht es ja auch um soziale Netzwerke sozusagen, aber echte in dem Sinne. Das ist ja auch ein soziales Netz, das einen auffangen kann, wenn es einem schlecht geht zum Beispiel.
Für jemanden, der Vollzeit arbeitet, ist doch die größte Zeit, die er wach ist, beschäftige er sich irgendwie mit dem Beruf, intensiv An- und Abfahrt. Wenn das schwierig ist, wenn das nicht erfüllend ist, wenn das keine Freude macht, heißt das ja, dass das private Umfeld danach diesen Menschen wieder so aufrichten muss, dass er freiwillig morgen wieder das Haus verlässt. Das ist nicht die Aufgabe von denen. Das kann auch so nicht gemeint sein. Und wenn der kleinste gemeinsame Nenner ist, wir arbeiten unter dem gleichen Dach und kriegen vom gleichen Konto einmal im Monat Geld, dann glaube ich, sind ganz viele Facetten, die ein Arbeitgeber bieten kann, die ein berufliches Umfeld bieten kann, nicht erfüllt. Sondern ich hätte schon gerne die Idee, dass eine menschliche Gemeinschaft, eine Wertegemeinschaft da auch zusammenkommt, sich dessen bewusst ist, auf die eine oder andere Art, und mit diesem Gefühl, heute habe ich was bewegt, heute konnte ich dazu beitragen, dass man auch wieder sortiert nach Hause geht. Das ist tatsächlich schon eher meine Vorstellung von Zusammenarbeiten und letztlich auch Zusammenleben. Weil das sind die Sozialkontakte, mit denen ich am intensivsten verbunden bin.
Ja, absolut. Und wie würden Sie reagieren, wenn diese soziale Spaltung ins Unternehmen reingetragen wird? Also sprich die These, von der Sie vorher gesprochen haben, im Stammtisch wird nicht im Stammtisch rausgehauen, sondern in der Kaffeeküche. Was macht das mit einem Team, mit einem Unternehmen und wie würden Sie reagieren, wenn Sie etwas mitkriegen?
Rein statistisch kommen Menschen zu Arbeitgebern aufgrund von Werten, Hochglanzbroschüren und Websites. Sie verlassen Unternehmen wegen schlechter Führung. Und da sind alle Führungskräfte gefordert, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, die weit darüber hinausgeht, was leistet dieser einzelne Mensch im Sinne seiner Stellenbeschreibung. Ich glaube schon, dass sehr viel soziales Miteinander während der beruflichen Zeit stattfinden kann und soll und muss. Und dadurch und muss heißt das, das ist ein Auftrag an die Führungskräfte, wenn das nicht so ist oder wenn spalterische Tendenzen kommen oder da führungsseitig sofort drauf zu reagieren. Weil das ist im kollegialen Kreis, das Miteinander nicht gefährden wollen, das hat ja dann auch so eine gewisse Beißhemmung, das manchmal direkt zu sagen.
Ja, ja.
Da ist Führung gefragt. Da ist richtungsweisende Führung gefragt. Da ist eine gewisse Dynamik gefragt. Und da ist so die Gesunderhaltung der Gemeinschaft gefragt. Wir tun uns manchmal leichter, das zu Hause zu machen. Kind kommt vom Schulhof mit irgendeinem Spruch nach Hause. Den können wir relativ schnell einfangen und sanktionieren. Da haben wir den Mut dazu. Warum haben wir den eigentlich im Zwischenmenschlichen nicht, auch im beruflichen Kontext?
Das heißt, Sie sagen, man muss manchmal da auch einen Konflikt eingehen oder zumindest ein offenes Wort.
Man muss auf jeden Fall ein offenes Wort eingehen und man muss die Diskussionsbereitschaft herstellen. Das kann zum Konflikt führen. Aber dann will der auch, dann will dieser Konflikt auch angesprochen werden. Dann muss auch klar sein, wir haben da jetzt ein Thema. Und genauso muss irgendwann klar sein, dass wir das Thema gelöst haben, besprochen haben, wir zu einer Einigung gekommen sind. Und wenn wir nicht zu einer Einigung kommen, dann hat das aber auch seine Konsequenz. Auch das ist etwas, was klar adressiert werden muss, was, glaube ich, dann für beide Seiten auch in Ordnung ist. Aber es fehlt an der Klarheit.
Ja, absolut. Darf ich Ihnen noch eine neugierige Nachfrage stellen? Ich habe gelesen, Sie sind zum Ritter geschlagen worden beim Johanniterorden. Wie funktioniert sowas und was hat das für eine Bedeutung?
Sehr gerne dürfen Sie fragen. Das ist ja die Aufgabe von Ihnen hier. Also der Johanniterorden, der älteste geistliche Ritterorden der Welt. Es ist tatsächlich so, dass der nach vielen Regeln funktioniert, die nicht aus unserem Jahrhundert stammen. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass ich dem Herrenmeister Gehorsam geschworen habe. Und da gehört auch dazu, wenn ich mich dort als Ritter bewährt habe, dass ich dann vom Herrenmeister zum Ritter geschlagen werde. Das ist etwas, wo Sie jetzt sagen, das habe ich doch in irgendwelchen schottischen Spielfilmen schon mal gesehen. Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen.
Aber so mit Pferd und so stelle ich mir das jetzt hoffentlich nicht vor, oder?
Nee, aber so mit Schwert und auf beide Schultern schon.
Okay, wow.
Das ja.
Und wo findet so eine Zeremonie statt?
Die findet normalerweise jährlich statt im geistlichen Zentrum des Johanniterordens, nördlich von Frankfurt in Niederweisel. Und bei mir war es anders, weil das gerade 2017 im 500 Jahre Luther-Jubiläumsjahr war. Dann fand das in Wittenberg statt.
Ah, toll. Und was hat das jetzt für Konsequenzen? Müssen Sie was Bestimmtes dann auch jedes Jahr leisten? Oder was hat das für eine Bedeutung sozusagen?
Ich habe mich gerne verpflichtet, dass ich im Sinne des Ordens aktiv bin. Das heißt, dass ich mich in einem der Ordenswerke in irgendeiner Form auch ehrenamtlich engagiere. Mehr darf es auch immer sein. Und der Doppelauftrag des Ordens heißt, dem Schwachen helfen und den christlichen Glauben verteidigen, ist etwas, was sich über die Jahre und Jahrhunderte sicherlich heutzutage anders anfühlt und anders interpretiert werden muss, als das vor 500 Jahren der Fall gewesen ist. Dass das genauso drängend ist wie damals auch, steht, glaube ich, außer Frage. Also wir sind nach dem Start mit über 600 Kitas einer der ganz großen Kita-Träger in Deutschland. Weil uns wichtig ist, dass dieses Zwischenmenschliche, dieses Mitmenschliche von Anfang an auch erlernt werden kann. Und wenn uns das wichtig ist, dann ist es auch wichtig, dass es viele Johanniter-Kitas gibt. Also so geht das früh los. Und die Mitmenschlichkeit auf manchem Schulhof ist so wie in mancher Betriebskantine ausbaufähig, würde ich sagen. Und da gibt's Dinge, die man besser machen kann. Da gibt's Dinge, die man im Miteinander ganz offen diskutierend besser machen kann. Und ich trete tatsächlich dafür ein, dass es diese Wertegemeinschaften gibt. Und das kann auch eine Gruppe von 5 Personen sein, die 10 Minuten auf den Zug wartet am Bahnhof Gleis 8. Auch das kann sich zu einer Wertegemeinschaft bilden. Auch das kann zu einem zwischenmenschlich Miteinander führen, weil man dann ein Gefühl dafür hat, dass der ältere Herr seinen Koffer gar nicht alleine in diesen Zug bringen kann und dass er jetzt zu seiner Tochter nach Hamburg fährt. Und das sind alles Geschichten, die dazu führen, dass es ein Mehr an Mitmenschlichkeit gibt. Und dafür stehe ich tatsächlich.
Wunderbar. Das war ein grandioses Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Hauser, für Ihre Zeit.
Frau Bexler, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war die 65. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt, David Medos-Hertig. Postproduktion Alexander Meyer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.